so ging das Step by Step. Der allererste Schritt war eigentlich der, dass ich damals in der Hochzeitslocation unbedingt wollte, dass wir rosa gebratene Fleischteile machen. Wir keinen zweiten Ofen hatten und ich begonnen hatte dann Rinderfilets damals in alten Glühweinkochtöpfen mit Frischhaltefolie und Alufolie sowie sogar. Da gab es das noch, war gerade so in den Anfängen.
Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, der Podcast-Talk mit Spitzenköchen von und mit Christian Rückert.
Hallo und herzlich willkommen auch im neuen Jahr 2026. Ich hoffe, ihr seid alle gut rübergerutscht und wir starten mit der ersten Folge nach der kleinen Kreativpause. Ich bin in Bayern geblieben, zumindest im Bundesland, nach Franken gereist. Denn hier kocht jemand, der seit 2 Jahren einen Stern gekocht hat. Ich habe gehört, es war eine Weinidee, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Und er verbindet ja nicht nur das Kulinarische mit dem Kochen mit dem Stern, sondern wir sind hier gleichzeitig auf einem Weingut. Das macht das Ganze hier alles ein bisschen besonders. Und darüber wird er uns gleich ein bisschen selber erzählen auch. Deswegen sage ich hallo und herzlich willkommen, Christian Stahl.
Vielen Dank, dass du bei uns bist.
Neues Jahr. Hast du Vorsätze für 2026 für dich?
Nein, ich mache mir eigentlich keine Vorsätze mehr. Ich habe das als Kind mal probiert, das hat dann nie funktioniert und seitdem bin ich sehr erfolgreich darin, das wegzulassen.
Macht man, also so geht es ja meistens, die meisten, dass sie sagen, sie machen irgendwelche Vorsätze und spätestens nach 2, 3 Wochen sind sie über Bord geschmissen.
Ja, ich bin auch da gar kein großer Freund von Dogmen. Ich glaube, wenn da jeder sich selber gut balanciert übers Jahr hin, dann fährt er am besten.
Ich habe es gerade schon ein bisschen angeteasert. Ich habe es im Vorfeld von Mirko erfahren. Ihr habt euch den Stern hier, den du ja seit 2 Jahren hast. Er hat gemeint, das war so eine Weinidee, dass ihr gesagt habt, ihr habt euch den bei einem Weinabend als Ziel ausgerufen, ihr kocht jetzt einen Stern.
War so? Ja, ganz so war es nicht. Das Thema ist natürlich schon länger als nur von einem Nachmittag her. Wir haben 2015 das erste Mal begonnen, hier das Thema Kulinarik und Wein noch enger miteinander zu verknüpfen. Damals in der Vinothek noch haben wir einfach 2 große Tische gehabt, an denen wir unseren Gästen, die zum Weinkaufen kommen wollten oder die Wein interessiert waren, die Möglichkeit gegeben haben, zu unseren Weinen auch 4, 5 Gänge zu probieren. Das haben wir damals aus einer Küche noch parallel zu den Hochzeiten gemacht. Das war so der erste Schritt in diese Menü-Gastronomie. Und dann ging es irgendwann weiter, dass wir dann während Corona eben die Tische auseinanderziehen mussten, haben dann hier vorne dieses jetzige Restaurant noch dazugenommen, um die Gäste weiter auseinandersetzen zu können. Und haben dann in der Tat vom damals Gourmillon 2 Hauben bekommen und damit war ein gewisser Ehrgeiz geweckt und dann kamen auch schon ein paar Gäste mehr, so nach 7, 8 Jahren. Und dann haben wir gesagt, okay, dann schauen wir doch mal, wie weit wir kommen und machen es mal richtig. Und dann habe ich hier vorne eine Küche reingebaut und dann haben wir die Küchen getrennt, die Hochzeitslocation und die Fine-Dining-Küche getrennt, um dann noch präziser arbeiten zu können. Und dann haben wir das Ziel in der Tat ausgerufen und es gleich im ersten Jahr erreicht.
Ich wollte gerade sagen, es ging ja dann sehr schnell.
Ja.
Was ich auch nicht wusste, was ich heute auch gerade erfahren habe, ich hatte ein bisschen Zeit zum Quatschen hier, das ist deine eigene Wohnung oder deine ehemalige Wohnung gewesen hier?
Das war mal, das haben wir 2006 umgebaut, eigentlich als privaten Wohnraum und haben dann aber noch ein anderes Haus gekauft und haben das renoviert, wo wir jetzt privat wohnen. Und hatten das hier für Meetings und so weiter und Firmen-Events vorgesehen. Und dass hier jetzt das Restaurant drin ist, war erstens logischer Schritt und zweitens auch glückliche Fügung.
Und bei euch ist es ja so, jeder kann in die Küche.
Ja, ja, wir freuen uns sogar drüber. Also wir haben auch ein Chefstable in der Küche. Das Ganze ist ja hier als sehr offenes Restaurant konzipiert. Wir mögen es auch, wenn die Gäste sich angeregt unterhalten. Also wir feiern hier nicht keinen Totentanz, bei dem man still sitzen muss und sich in Flüsterlautstärke unterhalten muss. Wir schenken auch immer sehr großzügig nach. Dadurch nimmt das Ganze, der ganze Abend sowieso eine Eigendynamik.
Geht er nicht aus bei euch dabei? Weil ich habe es am Anfang schon gesagt, ihr seid ja eigentlich hier auch, oder da ist auch der Ursprung, ja ein Weingut eher hier gewesen.
Ja, in der Tat. Ich habe zuerst Winzer gelernt, dann Weinbau studiert und dann mit meiner Frau zusammen so während des Studiums schon eigentlich angefangen, die Rebfläche wachsen zu lassen. Wir hatten damals so 1,5-2 Hektar noch aus elterlichem Besitz, vornehmlich im Taubertal. Das haben meine Eltern damals 1984 in Tauberzell die Weinberge gepflanzt. Die haben dann eigentlich das Thema Gastronomie hier begonnen, über Hochzeiten, Heckenwirtschaft, Straußenwirtschaft und so weiter. Ursprünglich war es ein landwirtschaftlicher Betrieb mit Ackerbau, Viehzucht. Und dann war das Thema Gastronomie zuerst im Vordergrund gestanden und ich habe dann Weinbau studiert, Weinbau gelernt, habe dann die ersten Weine gemacht, damit eigentlich ganz guten Erfolg gleich gehabt mit Stuart Pigott in der FAZ und dann später Gomillon und so weiter. Und dann haben wir uns, dann sind wir eigentlich der Nachfrage hinterher gewachsen und haben mittlerweile aus diesen 2-3 Parzellen, die wir hatten, über 200 Parzellen gemacht. Bei denen wir mit dem erheblichen Teil, gerade im Premium-Bereich, gerade im letzten Jahr der Umstellung auf ökologischen Weinbau auch sind. Und so hat das Ganze sich entwickelt, sodass wir irgendwann den logischen Schritt darin sahen, die Kulinarik der Weinqualität auch anzupassen. Der erste Gedanke war eigentlich, die Weinqualität dadurch zu steigern, eine kulinarische Kompetenz sich anzueignen. Das war so der erste Schritt eigentlich. Und so ging das Step by Step. Der allererste Schritt war eigentlich der, dass ich damals in der Hochzeitslocation unbedingt wollte, dass wir rosa gebratene Fleischteile machen. Wir keinen zweiten Ofen hatten und ich begonnen hatte dann Rinderfilets damals in alten Glühweinkochtöpfen mit Frischhaltefolie und Alufolie sous vide zu garen. Da gab es das noch. War gerade so in den Anfängen.
Also quasi der MacGyver.
Ja, da war natürlich gelebtes Ingenieurwesen. Es war mein Abschluss nach dem Studium gewesen oder immer noch. Und das war natürlich angewandte Praxis in einem mir bis dato unbekannten und fremden Fachbereich.
Das heißt, aber es hat funktioniert in den Glühweintöpfen.
Ja, es hat super funktioniert. Vor allem konnte ich dann relativ schnell hatte ich perfektioniert, dass ich für 80, 100 Leute perfekt rosa gebratenes Rinderfilet servieren konnte. Und man muss sich das so vorstellen, es war ja noch Zeiten, da gab es kein Handy und wurde gerade CD-Player erfunden, so ungefähr. Ganz so schlimm ist es nicht, aber wir kamen gerade aus einer Zeit, als die absoluten Profis, die 1-, 2- und 3-Sterne-Köche, gerade sich perfekt angeeignet hatten, mit Holdomat zu garen. Sprich 80 Grad über längeren Zeitraum, 90 Grad über längeren Zeitraum, das Fleisch perfekt auf den Punkt zu machen. Es war gerade dieser Schritt raus aus 3 Minuten 180 Grad und dann 20 Minuten ruhen lassen, so ein Steak, wie das so in den 80ern noch gängige Praxis war. Dementsprechend waren wir eigentlich gerade am Beginn dieser Zeit, wo das Sous-Vide-Garen plötzlich als ganz modernes Teufelszeug entdeckt wurde.
Bei dir, bleiben wir bei der Anfang so ein bisschen. Du hast ja Winzer, sag jetzt mal, gelernt, und ich habe gelesen, weil du keine bessere Idee hattest, stimmt's?
Ja, das stimmt schon ein Stück weit. Also nach dem Abitur wusste ich nicht so hundertprozentig, was ich werden wollte. Ich wusste über das Ausschlussverfahren, was ich alles nicht werden wollte. Es war mir damals klar, dass das Thema Ackerbau und Viehzucht eher nichts ist, was mich so als 18-Jährigen fesselt oder fesseln konnte. Mit Sicherheit wäre das heute wahrscheinlich anders, weil es natürlich ein wahnsinnig spannendes Feld ist, wenn man weiß, wofür man es macht. Allerdings ist es so, wir haben 30 Hektar Landwirtschaft oder nicht mal ganz 30 Hektar. Das war damals eigentlich schon klar, dass das nicht genug ist, um davon Vollzeit zu leben oder das zu machen. Das war bei meinen Eltern schon nicht genug und damals gab es noch nicht diesen staatlichen Eingriff in die Lohnstruktur, wie es heute ist. Von daher war das klar, dass das nicht mein Themenfeld wird. alles andere, BWL hat zu dieser Zeit exakt jeder studiert, der nicht wusste, was er machen sollte, hat mich aber nie so gereizt und gepackt. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich mal eine Winzerlehre mache, dann sind meine Eltern zufrieden und dann kann man noch mal 2 Jahre gucken in dieser Zeit. Und erst darüber, über die Ausbildung, habe ich eigentlich die Sinnhaftigkeit und das Feuer für diesen Beruf entwickelt.
Werbung.
Heute möchte ich euch etwas Spannendes vorstellen, nämlich das Delta Calbin Bayerisches Wiesenrind. Ich habe es für euch getestet und ich spoilere an dieser Stelle jetzt schon mal, es war höchster Genuss. Der Geschmack hat mich sofort überzeugt und zum Thema Saftigkeit kann ich nur sagen, so muss ein Entrecot sein. Überrascht hat mich das Ganze nicht, denn die hohe Qualität des Delta Calbin Bayerischen Wiesenrindes hat man auf den ersten Blick schon gesehen. Die Marmorierung des Fleisches, ich sag's euch, sie war perfekt. Das Delta Calbin Bayerisches Wiesenrind bringt das mit, was mir das Wichtigste ist, nämlich höchste Produktqualität. Diese wird garantiert durch traditionelle Viehhaltung, die besondere Tierrasse und die spezielle Fleischverarbeitung und das schmeckt man zu 100%. Deswegen mein Tipp an dich, hole dir das Entrecot in dein Restaurant und überzeuge deine Gäste mit höchster Qualität. Deswegen warte nicht und geh gleich auf www.delta-hamburg.de oder schreib doch gleich eine Mail an info@delta-hamburg.de und hole dir das Entrecot des Delta Calbin Bayerisches Wiesenrind auf deine Karte.
Werbung Ende.
Wo siehst du die Sinnhaftigkeit?
Na, die Sinnhaftigkeit ist schon mal darin gegeben, dass wir von Portugal bis Moldau das als absolut identitätsstiftende und wertgebende Thematik in Europa haben, die Verbindung von Kulinarik und Wein. Nirgendwo auf der Welt ist es derart identitätsstiftend, Wein zu erzeugen, eine landestypische Hochküche zu entwickeln wie in Europa. Natürlich haben die Chinesen ihre Hochküche, aber die verbinden es mit Tee. Indien hat seine Hochküche, aber nirgendwo ist das Thema Wein so ein kulturstiftendes wie in Europa. Deswegen finde ich es auch immer wieder gleichsam schade wie auch lächerlich, wie teilweise heutzutage darüber geschrieben wird, weil die Leute, die das Ganze eben als Alkohol begreifen und nicht als wichtiges Kulturgut, einfach nicht verstanden haben, dass es eine Handwerkskunst ist und nicht besaufen, sondern Kulinarik.
Woher denkst du, dass dieses Mindset kommt? Also auch bei den Menschen, sage ich jetzt mal, dass es viele einfach ja gar nicht wertschätzen zu wissen, wie viel Arbeit dahinter steckt.
Ich glaube, es ist in der heutigen Zeit ein Stück weit ein digitaler Zeitgeist. Es gibt immer Leute, die sind dafür und damit gibt es Leute, die müssen zwangsweise dagegen sein. So diese ausgewogene Mitte und dieses Auspendeln nach einem gewissen Maß, ein Für und Wider, das ist das, was in den letzten Jahren, und ich gebe da so ein bisschen auch diese Entscheidung Instagram, Facebook über Like or Dislike, so ein bisschen, ich will nicht sagen Schuld, sondern Mitverantwortung, dass man ein gesundes Mittelmaß so ein bisschen verlernt hat, in seine Entscheidungen einfließen zu lassen. Ich würde mich nie hinstellen und würde sagen, das, was wir an gastronomische Idee haben, ist das Absolute und ein Döner oder ein Schnitzel ist was Minderwertiges, ganz im Gegenteil. Alles zu seiner richtigen Zeit und im richtigen Maß ist einfach ist wertgebend, ja, für das alltägliche Leben und dementsprechend ist Wein und Essen einfach eine unglaublich wichtige Verbindung, weil wenn beide Teile perfekt sich beide Teile perfekt ergänzen, dann ist 1+1 mehr als 2. Und das ist das, was natürlich faszinierend ist.
Jetzt ist es ja so, wir kommen gleich noch auf den Sterne auch zu sprechen. aber du bist ja auch beim Wein mega erfolgreich. Also der ist ja auch top ausgezeichnet. Also du bist ja einer der wenigen, oder wahrscheinlich der Einzige, der ja beides sehr erfolgreich betreibt und gut kombiniert. Also ich glaube, es sind ja auch im Gourmillot, glaube ich, 4 Trauben, wenn mich jetzt nicht alles
täuscht. Ja, da sind wir heuer aufgestiegen zur nationalen Spitze. Ja. Das war natürlich super. Ja, da sind wir wahnsinnig froh drüber, dass das so funktioniert. Das war natürlich eigentlich auch die erste Idee, habe ich ja schon gesagt, dass wir diese Weinkompetenz und diese önologische Kompetenz und diese Kompetenz, Wein und Speisen perfekt zu kombinieren, eben dazu nutzen, um die Weinqualität nachhaltig steigern zu können und einfach eine Idee vom kongenialen Partner der Kulinarik zu entwickeln, als logischen Schritt sehen. Und dass natürlich diese Kompetenz in der Kulinarik dazu führt, dass ich plötzlich in der Küche stehe, war natürlich im ersten Step nicht so geplant. Hat sich aber dann ergeben, weil am Ende des Tages wollen wir dann schon das Komplettpaket durchziehen.
Und du bist ja auch ausgezeichnet, also von der FAZ, ich habe nachgeschaut, dreimal am Ende des Tages.
Ja, das stimmt.
Zweimal oder einmal als Innovation des Jahres 2014, dann genau. Winzer des Jahres 2018.
Richtig.
Und 2024 Koch des Jahres. Ich glaube, ich hatte so in der
Newcomer des Jahres.
Oder Newcomer des Jahres war es, genau. Hat aber in der Art wahrscheinlich auch noch keiner geschafft.
Das hat ziemlich sicher noch niemand geschafft, ja. Ja, ich hatte mal scherzhalber gesagt, nachdem ich als Winzer dort alles gewonnen hatte und es einfach eine unfassbar tolle Party ist auf Schloss Bensberg, die Siegesfeier, gab es für mich nur eine Möglichkeit, dort wieder hinzukommen, nämlich als Koch. Und hier bin ich. Ja, das war natürlich toll, dass uns da Jürgen Dolase ausgezeichnet hat oder mich ausgezeichnet hat. Das war natürlich eine Wahnsinnsüberraschung und eine Wahnsinnsehre. Und es bestätigte uns natürlich in diesen vielen Stunden, die wir auch hier in der Küche verbringen, experimentieren und so weiter, um dann einfach das, was wir als Perfektion für uns erreichen können und sehen, auf den Teller zu bringen.
Hat es was mit dir gemacht, erst zweimal mit dem Wein ausgezeichnet zu werden und dann als Koch oder als Newcomer?
Ja, natürlich macht es was mit einem. Jegliche Art von Bestätigung ist immer positiv und spornt einen wieder an, noch besser zu werden. Und ich sage mal so, ich bin 47, der Mirko ist auch nicht so viel älter. Und wir haben ja noch ein paar Jahre vor uns. Also wir sind jetzt nicht diejenigen, die sich hinsetzen, klopfen sich auf die Schulter und freuen sich darüber, dass sie den Michelin-Stern erkocht haben, sondern wir wollen schon jedes Jahr besser werden, anstatt uns darauf auszuruhen, was wir erreicht haben.
Was ja bei dir spannend ist auch, du hast ja das ganze Kochen, du hast ja keine Kochlehre gemacht. Nee, also bist ja auch einer der wenigen,
der Autodidakt.
Autodidakt. Ja. Wie bist du es angegangen? Oder woher kam dann eigentlich auch dieses Feuer fürs Kochen?
Wie bin ich das angegangen? Naja, über einen Glühweinkochtopf. Das war Rinderfilet im Glühweinkochtopf war der erste Schritt in die Küche. Und dann natürlich über Privatsachen ausprobieren, dann lesen, wie ist der klassische Ansatz eigentlich über die klassisch-französische Küche, wie macht man einen Soßenansatz, wie kocht man Brühen, wie macht man Pasta, war der nächste Schritt. Eigentlich erstmal über das eigene Verständnis und dann natürlich hatte ich als Winzer Glück, mit vielen ganz tollen Köchen zusammenzuarbeiten, ob das Jan Hartwig, Sven Oelverfeld ist oder wie sie alle heißen oder Hubert Obendorfer in ganz früher Jugend, ein ganz alter Freund. Und wir haben dann immer, also die haben gekocht, ich habe Wein dazu gemacht zum Beispiel, ne? Und an diesen Sachen siehst du natürlich, wie die arbeiten, wie die hinlangen und kannst dir natürlich gewisse Sachen auch abschauen. Und dann ist es natürlich auch so, man muss auch ehrlicherweise sagen, wenn man mal kapiert hat, zu welchen Temperaturzahlen Eiweiß denaturiert, wann etwas gart, wann etwas, das langfaseriges Fleisch länger braucht, kurzfaseriges Fleisch kürzer, bis es zart oder bis es fertig ist, solche Dinge, wie man mit Eiern umgehen muss, wie man mit Gelatine und so weiter umgehen muss. Wenn man diese Sachen, diese Grundsachen mal kapiert hat, dann kann man sich ganz viele Sachen selber erschließen. Ganz viele Rezepte. Wenn ich irgendwo ein Kochbuch in die Hand nehme und schaue mir ein Gericht an und schaue mir das Rezept an, die Zutatenliste und lese mir durch, was die vorgeben, weiß ich danach, ob das Rezept stimmt oder nicht. Ganz einfach. Brauche ich nicht ausprobieren.
Aber war sicherlich auch viel Zeit, die da drin steckt, um auf das Level zu kommen, beziehungsweise sich das alles beizubringen.
Ja, zweifelsohne, sonst wird es ja jeder machen. Ne? Also, wenn es so einfach wäre, dann wird es in der Tat jeder machen. Ich meine, der Michelin-Stern ist ja einfach nun mal die höchste Auszeichnung, die nur noch getoppt wird von 2- und 3-Sternen und ja exponentiell nach oben verläuft die Zahl der Köche, auch wenn es natürlich in Deutschland immer in diesem doch so selbstkritischen Deutschland immer heißt, das wäre alles inflationär. Es sind halt dann doch nur, ich glaube, 270 Ein-Sterne-Restaurants bei 20.000 Gastronomen im Land. Von daher kann ich daran ehrlich gesagt keine Inflation erkennen, sondern das sagen auch immer nur Köche, die ihn nicht haben.
Ja?
Ja, muss man schon sagen. Also diejenigen, die das erreicht haben, die wissen, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und diejenigen, die sagen, sie wollen ihn nicht haben, das ist immer, respektiere ich immer, wenn jemand sich nicht mit dieser Menüküche auseinandersetzt, sondern was anderes macht, alles in Ordnung. Aber wenn man sich dafür entscheidet, diese Art von Küche zu machen, die der Michelin auch bewertet oder die er hauptsächlich bewertet, dann finde ich es immer unglaubwürdig, wenn jemand sagt, der will keinen Michelin-Stern, das ist Quatsch.
Bist du auch damit direkt selber konfrontiert worden, zu sagen, okay, das wird inflationär betrachtet?
Ja, es ist, sagen wir mal so, es gibt natürlich, man hört sowas natürlich dann immer gerne mal, wenn irgendwie, sagen wir mal so, also wenn man selber, es gibt viele Köche, die einen Stern haben und die gerne einen zweiten möchten. Und wenn die den dann nicht selber kriegen, sondern jemand anders, dann ärgern die sich. Und dann hört man natürlich schon immer mal, dass es dann heißt, jetzt kriegt der einen zweiten Stern. Wenn der einen zweiten Stern kriegt, verstehe ich überhaupt nicht oder sowas. Das ist natürlich auch so ein Geplänkel untereinander, was so ein bisschen eher in die Richtung Locker-Room-Talk zu setzen ist und nicht ganz ernsthaft.
Hast du selber den zweiten Stern mal irgendwo, sag jetzt mal, als Ziel im Hintergrund?
Naja, sagen wir mal so, ich glaube, es ist unrealistisch, dass man einen Stern kocht und danach sagt, das war's, ich habe keine Lust, mir reicht einer. Das ist natürlich Quatsch, da wird man nicht hier sitzen, wenn das so wäre. Von daher ist es natürlich mit Sicherheit immer ein Ziel, das liegt immer naturell, ganz tief verwurzelt, immer noch eins draufzusetzen und immer weiterzukommen. Allerdings muss man natürlich schon auch sagen, dieses Geschäft mit Michelin testen, bewerten und so weiter, ist natürlich schon so ausgelegt, dass die eben nicht mit 1, 2 oder 3 Sternen um sich werfen, sondern das in der Tat, sonst wären sie nicht der seriöseste und anerkannteste Führer. Von daher muss man das schon realistisch sehen, dass man da schon über Jahre dann eine absolute Top-Leistung bringen muss, ein eigenes ständiges Konzept haben muss mit einer ganz klaren persönlichen Handschrift, bevor sowas dann auch klappen kann. Von daher wäre es vermessen zu sagen, es wäre vermessen zu sagen, man hockt sich bei jeder Sterneveröffentlichung hin und hofft darauf, dass man jetzt als 2 Sterne aufgerufen wird, das ist unrealistisch. Also da muss schon ganz, ganz viel passen und ganz viel perfekt sein.
Jetzt hast du gerade Konzept ja schon angesprochen. Du hast das vorher auch schon angesagt gehabt. Ihr seid ja, oder du machst das ja eher so, viele, sag jetzt mal, kochen ja die Gerichte und suchen dann den passenden Wein raus. Du drehst es ja ein bisschen um. Du kreierst ja die Gerichte zum Wein.
Exakt.
Wie ist denn da die Denkweise oder ist die da anders?
Ja, wir haben den Riesenvorteil, dass wir 0,0 Kompromisse eingehen müssen. Der Wein ist fix. Wir haben einen Wein, auf den wir eine ganze Saison hinarbeiten, dessen Stilistik wir natürlich hier im Team ganz, ganz präzise planen und festlegen. Wir haben da einen super Önologen seit 2 Jahren im Team, der 2 Jahre nach mir oder 1 Jahr nach mir studiert hat, den ich noch von Geisenheim damals kenne und der glücklicherweise den Weg nach Auernhofen gefunden hat und dann eben noch zwei, drei andere Mitarbeiter im Betrieb, mit dem wir eben in der Runde diese Weinstilistik festlegen und ab diesem Zeitpunkt, an dem der Wein steht, entwickeln wir zum Wein das Gericht. Beispiel, wir haben momentan jetzt Chardonnay Sonnenstuhl 2024, sehr viel Reduktion eben über das Holz und über dieses lange Hefelager hat so diese Aromen, die so ein bisschen in dieses rauchig-speckige gehen, aber auch schon so einen feinen Zitrusanklang, auch vor allem aber beim Ausatmen diese Aromatik von gekochten Eiern. Wir machen dazu dann Fagottini mit russischem Ei gefüllt, eine Steinpilz-Shawanmushi, also so einen japanischen Eierstich mit einer Steinpilz-Essenz, weil der Wein einfach wahnsinnige Länge Umami auch hat, um dieses Umami aufzugreifen. Wir haben dazu Räucheraal, um diese fettigen, rauchigen Aromen so ein bisschen zu pointieren. Und um das ganze Gericht dann eben nicht nur in dieses Schwere gehen zu lassen und in diese Ei-Aromatik, haben wir Verjus-marinierten Kopfsalat noch, so Kopfsalat-Herzen, ganz kleine Blätter, und einen 4 Wochen gedörrten Selleriestaub oben drüber. Und dann gibt es noch Kaviarblau, um die Salzigkeit aufzugreifen. Das heißt, der Wein wird im Grunde genommen gedanklich zerlegt in seine Aromenkomponenten. Man überlegt, ist er hat er sehr viel Schmelz, hat er eine Säurespitze, wo gehen die Hauptaromen hin? Und dann bauen wir das Gericht dazu aromatisch auf.
Ist es teilweise schwer, die passenden Komponenten als Gericht zusammenzufinden für den Wein? Oder ist das
ist so eigentlich für uns sehr einfach, weil es für uns logisch ist, weil wir es nie anders gemacht haben. Wir haben natürlich gemerkt, dass diese Herangehensweise für uns absolut stimmig und sinnig ist, weil wir natürlich ein Weingut mitten im Restaurant sind und haben dann gesagt, okay, wenn das hat ein paar Mal sehr gut funktioniert mit einzelnen Gängen und haben gesagt, okay, dann stellen wir es da um, dann arbeiten wir doch exakt so, dass wir eben die Aromen im Gericht und die Struktur des Gerichtes auf die Weine abstimmen, dann kommt man auch nicht in die Verlegenheit, dass man jetzt plötzlich irgendwie sagt, man macht Rehrücken mit Petersilienwurzelcreme und Preiselbeeren, weil man nicht weiß, was man sonst machen soll.
Das heißt aber im Umkehrschluss für die Gäste eigentlich hier beim Begleitung muss.
Ja, es ist kein Muss. Wir haben auch eine alkoholfreie Begleitung. Also in unserem Fall ist es ja keine Weinbegleitung, sondern eine Menübegleitung zum Wein.
Stimmt.
aber wir haben auch eine alkoholfreie Getränkebegleitung. Allerdings muss man ehrlicherweise sagen, wir bereiten die vor und die hält sehr lange. Also wer nach Auernhofen fährt, macht normalerweise, es sei denn, es geht gesundheitlich nicht anders, schon das Komplettprogramm, dass er eben diese Idee, wie wir es haben, einmal komplett genießt.
Was ich jetzt gerade auf deiner Karte noch lese und sehr spannend finde und ein ganz großes Fragezeichen bei mir gerade ausgelöst hat, du hast ja Silvaner Sonnenstuhl, also im Prinzip der Wein dazu.
Ja.
Und dann hast du Wolf Barbecue Aubergine. Mhm. Was stelle ich mir unter Wolf vor?
Naja, es ist relativ einfach. Der Wolf ist in diesem Fall Ludemer, aber es ist einfach immer wieder schön zu sehen, welche Dankbarkeit in den Augen der Gäste aufsteigt, wenn sie sehen, dass sie nicht irgendeinen alten Waldköter essen müssen, sondern einen Ludemer mit knusprigen Schuppen bekommen. Wir machen dazu einen Auberginen-Kaviar, einen Barbecue-Orangen-Lack, den wir aus den Karkassen gekocht haben. Und dazu haben wir eine Seeigel-Hollandaise. Das heißt, wir greifen auch in diesem Fall sowohl diese Orangigkeit, so eine leichte Orangigkeit auf, aber diese rauchigen Töne, aber vor allem diese feine Salzigkeit und dieses Jodige, was der Silvaner Sonnenstuhl eben hat. Silvaner Sonnenstuhl ist in diesem Fall blauer Silvaner. Ganz wenig Frucht, ganz viel Würze, und eben wenig diese Apfel-Birnen-Komponenten, wie es jetzt der grüne Silvaner hat, sondern rein Würze, eher in die Chardonnay-Richtung gehend und eine ganz, ganz feine Orangigkeit mit so einer ganz leichten Orangenzestigkeit.
Jetzt hast du gerade gesagt, Auberginen-Kaviar. Was muss ich mir darunter vorstellen? Wie funktioniert es?
Wir halbieren die Auberginen, schneiden die Rauten förmig ein, dann packen wir da so ein bisschen Gewürze rein, gar nicht so viel, ein bisschen gerösteten Fenchel packen wir in diesem Fall rein, einen kleinen Hauch Rosmarin, kein Knoblauch, wir marinieren sie mit Salz und Olivenöl, umschließen das Ganze dann mit zuerst backen wir sie so, sagen wir mal, 20 Minuten offen im Ofen und dann schlagen wir sie in Alufolie ein und backen sie fertig, bis das Innere der Aubergine durch ein Sieb streichbar ist und quasi die Essenz der Aubergine übrig bleibt.
Wie ist es denn bei dir, sag jetzt mal, du kennst ja beide Sichtweisen, alkoholische Getränkebegleitung, du hast ja gerade auch gesagt, ihr habt das hier auch, ist ja immer vermehrt im Kommen auch. Wie stehst du dazu? Ist es wichtig, dass es kommt, oder bist du dann trotzdem eigentlich eher auf der Pro-Weinseite?
Betriebswirtschaftlich ist es auf jeden Fall eine super Sache, weil es besser ist, jemand lässt das Ganze alkoholfrei begleiten, als den ganzen Abend nur Wasser zu trinken. Ist ja für die Gäste wesentlich spannender, als irgendwie 2 Liter Leitungswasser zu trinken. Das macht ja so kulinarisch keinen Sinn. Aber wie gesagt, bei uns ist es kein Thema. Die Leute, die ich kenne, bei denen oder mit denen ich sehr viel zu tun habe, bei denen ist es privat auch nicht das Thema. Es ist natürlich so, je urbaner der Raum wird, umso diverser wird natürlich die Gesellschaft, die Restaurants besucht, und umso wichtiger ist es, auch sowas anzubieten. Klar, ich denke, dass es in Berlin einen wesentlich größeren Anteil hat, am abendlichen Konsum so eine alkoholfreie Begleitung, als jetzt hier in Franken, wo Wein wächst, oder in Rheinhessen oder in der Pfalz oder an der Mosel. In der Mosel sowieso nicht. Und in der Pfalz wahrscheinlich auch nicht so viel. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, einfach um keine Gäste auszuschließen. Deswegen bieten wir auch bei uns im Restaurant, also wir sind ein Restaurant mit Fleisch und Fisch, hast du ja schon gemerkt, als wir hier aus der Speisekarte zitiert haben. Wenn jemand Vegetarier ist oder wenn jemand Veganer ist, dann ersetzen wir ihm auch gerne die Produkte mit vegetarischen oder veganen Sachen. Da haben wir dann nicht mehr den Anspruch, dass wir sagen, das ist jetzt irgendwie auf dem Sterneniveau, wie wir unser Menü ausgearbeitet haben. Einfach aus dem Grund, weil wir kein vegetarisches oder veganes Restaurant sind. Wollen niemanden ausschließen. Deswegen machen wir sowas. Die Konzeption ist aber bei uns mit Fisch und Fleisch.
Das heißt aber, passt es dann noch, wenn wir jetzt beispielsweise, wenn man vegetarisch will, ist das Gericht, sage ich jetzt mal, dann immer noch nach dem Wein ausgerichtet, oder gibt es dann auch Abstriche?
Da gibt es schon Abstriche, klar. Weil wir, wie gesagt, kein vegetarisches oder veganes Restaurant sind. Ich meine, das ist immer noch lecker, aber es ist natürlich in den Aromen nicht so perfekt dann zum Wein kombiniert, weil es ja auch gar nicht möglich ist. Und du kannst, wenn du beispielsweise, wenn du den Aal beispielsweise bei der Pasta weglässt, weil du kein Fisch isst, dann fehlt halt eine gewisse fettige Komponente. Natürlich kann man dann irgendwie geräucherte Maronen oder sowas mit reinmachen, um das Ganze so ein bisschen in diese Richtung zu bringen als Ersatz. Es wird aber natürlich nie exakt genauso das Ergebnis sein, wie wir es uns vorgestellt haben. Macht dabei auch nichts.
Jetzt bist du hier, sag jetzt mal, in einem Ort, 120 Einwohner, glaube ich, sind es. Das ist auf jeden Fall nicht groß.
Ja, wir haben weltweit die größte Sternedichte. Ein Michelin-Stern auf 125 Einwohner.
Wie wird es hier aufgenommen?
Sag ich mal, Bayer's Braun Challenge accepted.
Ich wollte gerade sagen, habt ihr auf jeden Fall einen besseren Schnitt wie Bayer's Braun.
Ja. Die haben, ich glaube, 19 auf 6.000 oder so.
Wie wird es aufgenommen? Hier?
Sehr gut, sehr gut. Ja, also die Auernhöfer, wir verstehen uns mit den Auernhöfern super. Ich bin ja hier geboren, ich kenne die ja alle, fast jede Telefonnummer auswendig von allen Auernhöfern, und man kennt sich ja komplett. Also es gibt ja hier nicht Leute, die man nicht kennt oder mit denen man nichts zu tun hat. Das war natürlich schon eine tolle Geschichte, und die haben sich auch darüber gefreut. Wir haben auch immer wieder Gäste hier aus dem Dorf, die ein-, zweimal im Jahr kommen. Das ist auch eine tolle Entwicklung und keine Selbstverständlichkeit, finden wir auch toll. Und gerade hier aus der Region wird es auch immer mehr. Also da hat der Michelin-Stern unglaublich geholfen für die Erlangung des Respekts und das Ansehen, dass man eben als Prophet im eigenen Land quasi plötzlich besser wahrgenommen wird, weil sonst man ja häufig den Reflex auch selber verspürt, dass man das, was man versucht zu genießen oder bei dem man versucht, etwas Besonderes für einen selber zu entwickeln, häufig eher in der Ferne sucht als im eigenen Land.
Aber gab es eine Dorfparty?
Als der Stern kam? Nee. Wir waren ja in Hamburg und als wir den Stern bekommen haben. Und am nächsten Tag waren wir auch definitiv nicht in der Lage, noch irgendwas zu feiern. Aber so stark ist es dann auch wieder nicht. Aber die haben sich schon alle sehr gefreut und haben auch alle gratuliert.
Werfen wir nochmal einen Blick nochmal auf die Karte, weil es ja auch so ein bisschen Kontrastprogramm ist. Sie haben gerade gesagt, 125 Einwohner. Mhm. Also lese ich auf der anderen Seite Schasau Nummer 3, Berlin-Style. Sag jetzt mal ein bisschen größer.
Schasau ist ein Gericht, das ich irgendwann mal erfunden habe oder diese Namensgebung erfunden habe. Wir haben SHA ist Schwäbisch Hall, Autokennzeichen, und Sau ist Sau. Das heißt schwäbisch-hellisches Landschwein. Das war mir aber zu langweilig, das so zu nennen. Außerdem fand ich das auch ganz witzig, weil die meisten sich immer was Japanisches drunter vorgestellt haben. Also haben wir das Gericht Schasau genannt. Das war dann eben mit Schwein, Apfel und Rettich. Und dann haben wir aber gemerkt, dass immer wenn wir es für Vegetarier gemacht haben, haben wir das Ganze, das Schwein, ersetzt durch Sellerie vom Smoker. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ey, eigentlich ist das bessere Gericht. Und das geht ja nicht, dass die anderen Gäste das nicht bekommen. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen Variante 3. Von dieser Grundidee machen wir jetzt zitrusgebeizter Rettich, grüner Apfel, Sellerie vom Smoker, Steckrübe, Schnittlauch, Öl und Gewürzbulgur. Und da das Ganze vegetarisch ist, natürlich in Klammern Berlin-Style, mit einem kleinen bayerischen Augenzwinkern, welches auch unserem Ministerpräsidenten gerecht werden würde.
Der ist ja auch kulinarisch, sag jetzt mal, sehr viel unterwegs.
Hat ja, er einen eigenen
Hashtag auch?
Ja, ich finde es auch ganz witzig, was er da macht. Ja, ich folge dem jetzt kulinarisch nicht, aber ich finde schon ganz gut, dass er da so ein bisschen eine gewisse Selbstironie walten lässt. So muss man es, glaube ich, auch verstehen. Allerdings würde ich mich schon freuen darüber, wenn die Politik, ähnlich wie in Frankreich, so ein bisschen offener auch mit dieser Liebe zur Hochküche umgehen würde, was aber so ein bisschen ein gesellschaftliches Problem eher in Deutschland ist. Vielleicht ist auch immer die Frage, ob das Huhn zuerst da war oder das Ei, weil der ein oder andere Politiker schon immer so ein bisschen aufpasst, dass er nicht so oft in den Sterne-Restaurants gesehen wird oder überhaupt da gesehen wird, einfach aus dem Grund, um keinen unnötigen Sozialneid zu riskieren, was ich eigentlich so ein bisschen schade finde, weil in Frankreich gehört es einfach zur Identität dazu des Landes und in Deutschland eigentlich auch. Deswegen könnte man da auch schon mal, glaube ich, einen Hashtag machen, wo man Essen fotografiert, welches aus dem Sterne-Restaurant kommt.
War er schon hier?
Nein. Leider noch nicht.
Wird auch mal Zeit.
Offizielle Einladung hiermit. Aber viele andere Politiker, die ich sehr gut kenne, die ich aber jetzt natürlich nicht namentlich nenne, aus Gründen, sind hier häufig zu Gast und möglicherweise sogar aus der gleichen Partei.
Ja, dann wird es mal Zeit mit Hashtag dann, wenn er hier war.
Unbedingt.
Mal schauen, kriegen wir vielleicht hin. Keine Ahnung, müssen wir mal auf Social Media markieren.
Kennst du ihn?
Nein, tatsächlich nicht. Aber ich glaube, über Social Media ist tatsächlich viel möglich. Ist Großzügigkeit deines Erachtens in der Gastro wichtig?
Ja, ganz wichtig. Gastfreundschaft, Großzügigkeit, sind die Kernpunkte. Am Ende glaube ich nicht, dass ein Gast dass einem Gast wichtig ist, ob er jetzt 215 Euro fürs Menü mit den Weinen und Wasser bezahlt wie bei uns oder ob er 250 Euro bezahlt. Wenn er am Schluss einen sensationellen Abend hatte, sich hier familiär empfangen fühlt und einfach großzügig behandelt wird, herzlich behandelt wird, nicht aufgesetzt, sondern er das Gefühl hat, dass es den Leuten wirklich eine Herzensangelegenheit ist, hier Gäste zu empfangen und nicht jeder froh ist, wenn hier alle wieder weg sind und jeder möglichst viel bezahlt hat. Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt. Also dieses Gastgebersein, wenn man das nicht in der DNA und im Blut hat, dann ist es auch einfach gescheiter, man macht was anderes.
Jetzt mit ein bisschen Blick auf die Uhr, kommen wir mal nochmal zuletzt nochmal tatsächlich zurück auf die Karte. Was würdest du sagen jetzt von der aktuellen, was wäre so dein, oder was ist dein Favorite? Auch in der Kombination mit Wein?
Puh. Mein Favorite, sagen wir so, es gibt nichts dabei, was nicht mein Favorite ist, weil sonst wird es da nicht stehen. Aber was natürlich ein Gang ist, der auch den Nagel ziemlich auf den Punkt und auf den Kopf trifft, ist momentan, wir haben den Sauvignon Felswand 2023, der wurde jetzt vor 3 Wochen erst von James Suckling in die Liste der 100 besten deutschen Weißweine gewählt, 2025, und den haben wir jetzt eben ins Menü genommen aus diesem Grund und haben dazu ein Chalons-Huhn aus dem wilden Majoran-Rauch mit gelbe Beete, die wir auf Salzteig gegart haben. Wir haben die gelbe Beete glasiert mit Aprikose, schwarzen Senf, Glasage und Basilikum-Mayonnaise, Kümmelstaub und Schnittlauch, haben dazu eine Hühnerschü gemacht und ein paar gebratene Maronen. So, das Huhn wird an der Kasse gebraten, hat noch Perigord-Trüffel unter der Haut. Klingt jetzt erstmal nach vielen Komponenten. Am Ende des Tages ist es aber so, dass es eben exakt auf den Punkt das trifft, was der Wein bringt. Nämlich sowohl diese Aprikosigkeit, dieses Gelbfruchtige, aber auch diese grünlichen, ätherischen Komponenten, die wir über den Schnittlauch haben, aber auch eben diese Erdigkeit, die gelbe Beete eben dezenter vertritt als jetzt eine rote Beete, die manchmal sehr streng ist. Und dann eben auch noch diese leichten rauchigen Komponenten, die wir vom Holz haben, die wir eben über diesen Majoran-Rauch, indem wir das Huhn kurz auf dem Grill leicht anräuchern haben. Ist so ein Gericht, das mir momentan sehr viel Spaß macht, liegt aber wahrscheinlich auch daran, weil wir es noch nicht so lange im Programm haben.
Wenn man so zu Hause, vielleicht noch als Tipp, oder vielleicht hast du da einen Tipp einfach für die Hörer, wenn sagt, okay, ich habe zu Hause was gekocht und bin jetzt auf der Suche tatsächlich nach dem passenden Wein dazu, gibt es Richtlinien oder sag jetzt mal so, ja, eine Faustregel, an die man sich richten kann oder an die man sich halten soll?
Ja, es gibt viele Faustregeln. Deswegen hat die Faust 5 davon und 2 Fäuste haben 10. Also eine wichtige Regel ist immer, kombiniere niemals Säure mit Säure. Wenn man hier eine Vinaigrette hat, einen frischen Salat, eine Vinaigrette oder mit ganz viel Zitronensaft arbeitet, dann ist es, glaube ich, keine schlaue Idee, einen durchgegorenen Rheingau-Riesling oder Mosel-Riesling mit einer hohen Säure jetzt zu servieren. Das ist, glaube ich, das potenziert sich. Das macht keinen Spaß. Generell ist es so, man probiert den Wein und überlegt sich oder man braucht eine Vorstellung, welche Aromakomponenten hat man in dem Wein. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Ceviche mache vom Zander, Zander, dünn geschnitten mit ein bisschen Zitrus und ich arbeite da mit ein bisschen Grapefruit, Koriander zum Beispiel. Dann würde ich zum Beispiel eher in die Richtung Scheurebe gehen. Scheurebe hat immer diese Grapefruit-Aromatik, kommt gut mit Koriander zurecht und ist bei uns eben, hat eine feine Säure, nicht zu stark. Und das funktioniert, glaube ich, mit sowas sehr, sehr gut. ich würde immer überlegen, habe ich eher Gewürze oder Frucht? Das wäre so mal die erste Weggabelung. Wenn ich in dem Gericht Frucht habe oder Frucht brauchen kann, eher in die Aromarebsorten Scheurebe Sauvignon, vielleicht auch noch Müller-Thurgau. Wenn es eher in die Gewürzrichtung geht, ich mit Gewürzen oder Kräutern arbeite, dann würde ich eher in die Richtung Chardonnay, in diese Richtung gehen, Chardonnay Chenin Blanc. Wenn ich nicht genau weiß, was ich überhaupt machen soll, nehme ich Silvaner, weil dann funktioniert es immer, weil der Silvaner der absolute Allrounder ist.
Wenn man, sag jetzt mal, wenn, ja, ich frage es jetzt einfach mal so, wenn man zu Hause zu zweit ist, sag jetzt mal, als Paar, als, weiß ich nicht, 10 Jahre verheiratet, vielleicht auch auf der anderen Seite erstes Date, was würdest du sagen? Was
23 würdest, Jahre verheiratet.
was kocht man einfach schnell und was wäre der perfekte Wein für den guten Abend? Und ich glaube, damit lassen wir den Gedanken, lassen wir dann die Hörer auch allein.
Ich wollte gerade sagen, wir versuchen das Ganze jetzt nicht vom Ende her zu denken, sondern vom Anfang. Ich würde auf jeden Fall immer mit Blanc de Blanc oder Blanc de Noir Sekt beginnen. Das ist für mich immer der beste Start in einen Abend. Sekt macht nicht betrunken, kann man während des Kochens ganz perfekt trinken, hat wenig Alkohol in der Regel. Macht nicht müde, sondern belebt. Und dann kommt es eben darauf an, vor allem, was einem selber gut schmeckt und was der Begleitung, die bekocht werden soll, gut schmeckt. Da kommt es natürlich in erster Linie drauf an. Ich glaube, mit so rohem Fisch oder sowas, wenn der Gegenüber das gerne mag, ist das immer was ganz Tolles. Wenn er es nicht mag, sollte man es vielleicht nicht so machen. Meine Frau mache ich wahrscheinlich mit einem Rindertatar und Kaviar, so den Klassiker aus dem Sonora, am glücklichsten und Kartoffelrösti dazu. Wenn ich jetzt meine Tochter bekochen sollte, dann wäre das wahrscheinlich ein Double Fault, weil sie beides nicht mag. Da wird es dann beim Rösti bleiben. Also wie gesagt, anpassen auf den Gegenüber und mal schauen, was da gut funktioniert. Am Ende eine hausgemachte Pasta mit Zitronenbutter und Parmesan ist vermutlich niemals falsch. Und da geht sowas wie Scheurebe Sauvignon Blanc, glaube ich, sehr gut dazu.
Genau. Valentinstag steht ja vor der Tür. Also haben wir jetzt im Prinzip, mach Pasta.
Pasta ist immer gut.
Das ist, glaube ich, die Allzweckwaffe, die immer funktioniert. Ja. Und damit wollen wir die Folge auch zumachen. Jetzt ist es nur so, wie es immer ist, das letzte Wort vor der Verabschiedung gehört quasi immer meinen Gästen, in dem Fall jetzt dir. Gibt es noch was, was du den Hörern mitgeben wollen würdest auf dem Weg?
Was will ich den Hörern für 2026 mitgeben? Ich glaube, wir leben sowohl weintechnisch als auch kulinarisch als auch derzeit noch politisch in einem ganz wunderbaren Land, in dem der Genuss glaube ich, niemals zu kurz kommen sollte. Gute Laune ist wichtig und gönnt euch was. Gönnt euch was, genießt das Leben und das Ganze im Maß. Besucht uns in Auernhofen. www.stahlwein.de ist unsere Website. Und wie mache ich das jetzt, dass du es nicht schneiden kannst? Ich rede einfach weiter. Und auf ein grandioses 2026. Wir freuen uns auf euren Besuch und Zimmer haben wir auch.
Genau, also das heißt, ihr könnt trinken und hier schlafen.
Sowieso.
Ihr müsst nicht mehr zurückfahren. Und tatsächlich, was dazu gut passt, zu dem Thema habe ich gerade bei der Herfahrt im Auto gehört, dieser Spruch oder dieses Motto vielleicht, hast du heute schon gelebt?
Ja, das ist ein super Motto.
Und ich glaube, das soll man, kann ich, glaube ich, jedem nur mit auf den Weg geben.
Dadurch, dass es jetzt 13.18 Uhr ist, kann ich sagen, ich habe heute noch nicht gelebt, zumindest kulinarisch, aber hole alles am Abend nach, wenn ich zu Hause bin.
Ich schließe mich heute Abend an. Super. Auch einmal leben. Und genau, ihr, ja, euch wünsche ich auch einen wunderbaren Start in den Tag. Ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Wenn dem so ist, dann freue ich mich über eure 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Das Rezept von Christian gibt es immer auf der Flying Schlemmer Website oder auf Instagram. Weißt du schon, was es gibt oder wird es eine Überraschung?
Das wird definitiv eine Überraschung. Aber wahrscheinlich mache ich Pasta mit Zitronenbutter und Parmesan, nachdem wir es jetzt schon angeteasert hatten.
Genau, dann habt ihr auch gleich das passende Rezept für den bevorstehenden Valentinstag. Und dann freue ich mich, wenn wir uns in zwei Wochen hören. Du weißt schon, wer als Gast hier kommt. Ich glaube, wird ein interessanter Gast werden.
Ein alter Freund. Ganz alter Freund.
Gibt es die eine oder andere Geschichte, die man über ihn wissen sollte, ohne jetzt seinen Namen zu verraten?
Ja, mit Sicherheit gibt es da die eine oder andere Geschichte. Allerdings nicht alle sind hier podcast-tauglich.
Ich glaube aber auch, dass er so ganz viele Geschichten zu erzählen hat. Weil,
das glaube ich auch.
Er kommt sehr viel rum und hat auch noch so einen ganz spannenden Nebenjob, nennen wir es mal so.
Auch das.
Deswegen freut euch darauf. Und
er hat die Taufe meiner ältesten Kinder gekocht.
Okay.
Und ich glaube, es sind 10 oder 11 Jahre her.
Was gab's? Oder war es gut?
Es war sehr gut. Es war sehr gut. Ich habe bei ihm noch nie was Schlechtes gegessen, von daher war es auf jeden Fall sehr gut. Aber da soll er am besten selber was dazu erzählen, weil das war nämlich auch ein witziger Tag.
Dann werden wir ihn damit auf jeden Fall konfrontieren bei der nächsten Aufnahme.
Ich befürchte, es sind 12 Jahre.
Und ja, dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Wir verabschieden uns.
Tschüss.
Und bis dann. Ciao, servus und macht's gut.